Und Menschen kaufen in der Hotellerie ja heute vorrangig keine Produkte, sondern sie kaufen, oder ich meine eben, kaufen oder wollen Anerkennung, Sehnsüchte, Identifikation, Gemeinschaft. Was habe ich ganz persönlich davon? Und ich sage immer, wir verkaufen heute keine Betten, wir verkaufen Erlebnisse und Emotionen.
Einen wunderschönen guten Tag zu Nimm mich mit, der Urlaubspodcast der Dertu Group. Mein Name ist Dominik Hoffmann und an meiner Seite ist wieder Tourismusexpertin Saini Sabaleh. Hallo, liebe Saini.
Hallo, Dominik. Und heute darf ich auch ergänzen, ein bisschen auch Hotelexpertin. Also nur ein kleines bisschen, nicht ansatzweise so wie der Herr, der jetzt zugeschaltet wird. Denn ich habe wirklich, muss ich sagen, große Ehrfurcht. Ich war selber einmal quasi Marketingleitung bei der Firma, bei der er jetzt ist. Eine Tochter der Dertu oder ein Unternehmensteil, und die konzerneigenen Hotels, das ist wieder so ein Begriff, den du nicht so gerne magst, also das sagen wir so in der Touristik, die quasi zur Firma gehören, die Eigenmarken, Hotel-Eigenmarken, die leitet er jetzt. Und ja, ich damals halt nur das Marketing und auch nur für die Hälfte der Hotels, wenn überhaupt, und auch nicht für so tolle Marken wie jetzt. Also die Spannung bei mir, die Erwartung ist riesig.
Ja. Bei mir auch. Wir begrüßen einen mehrfach ausgezeichneten Hotel- und Kreuzfahrtmanager. Er hat für renommierte Hotelkonzerne gearbeitet, auch für eine gewisse Zeit in Hannover vorbeigeschaut und vieles, vieles mehr. Über einiges werden wir natürlich sprechen. Am besten gefällt mir die Bezeichnung schnellster Hotelier der Welt. Er ist für eine Doppelfolge unser Gast. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Karl Poja, CEO der Dertu Hotels. Hallo Karl, grüß dich.
Hallo, grüß euch. Vielen Dank. Danke für diese Anmoderation. Danke für die Anerkennung. Ja, ich sage immer, gegen Angriffe kann man sich wehren. Gegen Lob ist man machtlos. Und vielen Dank dafür. Und Erfolg ist ja auch oft die Kunst, auch unbemerkt und ohne Nachwirkungen Fehler zu machen. Also ich bemühe mich weiterhin, ganz redlich. Danke.
Ja, also wirklich die Bemühung, also muss man sagen, die ist ja tatsächlich auch erfolgreich. Und das, was dazugehört, ist aber auch eben so ein bisschen das Sitzfleisch. Also du machst es wirklich schon lange und wir wissen es, die aus der Branche kommen, aber auch, ich glaube, jeder Urlauber weiß, so ein Hotel, ein Hotel alleine, das ist schon viel Arbeit, eine Hotelkette noch mehr, das dann auch erfolgreich über Jahre oder auch Konzepte, Marken, Philosophien zu entwickeln, da gehört schon einiges dazu. Das ist nicht immer so einfach. Wir sind nun mal nicht die Branche mit den höchsten Margen oder mit vielleicht immer dem tollsten Ruf. Deswegen, also du hast sicher schon viele Ups and Downs erlebt. Ich bin wirklich gespannt auf deinen Weg, muss ich sagen.
Schauen wir uns an. Du bist aufgewachsen in der wunderschönen Steiermark. Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit?
Ja, ich habe natürlich schöne Erinnerungen. Es gibt ja schlechtere Orte aufzuwachsen als in der Obersteiermark. Und ich bin in der Gegend Frohnsdorf aufgewachsen, also auch in der Nähe der Rennstrecke. Der Formel-1-Rennstrecke hat mich natürlich auch geprägt in meinem Leben. Aber war relativ früh, also in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin. Natürlich lebt man in der Natur anders, man fühlt sich wohl in dieser Umgebung. Und ich hatte dann ja auch relativ schnell mir vorgenommen, was ich werden wollte. Als ich in die Volksschule kam, wollte ich unbedingt Lokführer werden. Und dann habe ich gemerkt, in der ersten Klasse, das wollen 11 andere Jungs auch noch. Da habe ich mir gedacht, na, ist nicht so cool. Und habe mich dann relativ schnell umorientiert. Habe dann so nebenbei schon immer familienfreundlichen Gasthöfen gejobbt, habe dann gemerkt, man kriegt Trinkgeld von den älteren Damen, die Mitleid haben, und von den Männern, denen es Gott sei Dank schnell genug ging, und habe mir gedacht, ach, auch nicht so schlecht, gab immer gutes was zum Essen. Und dann bin ich später noch in die Musik gegangen, habe so einer großen Werkskapelle gespielt und habe dann auch dort gemerkt, nach den Konzerten haben wir immer ganz nett in den Hotels übernachtet. Wenn wir Begräbnis gespielt haben, haben wir auch immer gutes Essen bekommen danach. Also immer, der Kreis wurde immer enger zu sagen, Gastronomie, Hotellerie reizt mich. Und irgendwann habe ich relativ früh entschieden, ich möchte eigentlich zwei Berufe ergreifen. Hotelier und Rennfahrer, und beides bin ich dann ja auch leidlich geworden.
Ah, und deswegen auch der Schnellste. Hotelier.
Ja, vermutlich schnellste, aber kommen wir vielleicht später nochmal drauf auf das Thema.
Wo ich das auch gesehen habe, ne, wo ich das rausgesucht habe bei Google. Ja, kommen wir später zu.
Ja, gut, sehr schön.
Und jetzt ist es ja so, oder jetzt, es ist schon lange so, dass dein Weg dann quasi noch zwei Welten vereint hat oder eine Welt dazugenommen hat, nämlich die Touristik. Ja, Hotellerie, Hospitality und Touristik, kann man sagen, sind sehr, sehr, sehr verwandt, aber letztendlich ist man im Hotel der Leistungsträger, der wirklich den Gast empfängt und die Touristiker organisieren alles drumherum, also zum Beispiel eben die der Tour. Und du hast nach deinem Weg in verschiedenen Hotelketten dann deinen Weg in die Veranstalterwelt, Konzernmarken und so weiter gefunden. Kannst du das noch skizzieren? Ab wann warst du zum Beispiel im Ausland tätig bei Hotelketten und wann ging es dann Richtung Konzernleben?
Ja, also ich habe ja dann meine Ausbildung Hotelfachschulstudium in Bad Gleichenberg gemacht in der Steiermark, was eine exzellente Ausbildung war und auch heute noch ist. Ich bin ja ab und zu noch in Gleichenberg und um dort auch die Jugend zu treffen und zu sehen und die Motivation hochzuhalten, ist ja eine internationale, sehr, sehr erfolgreiche Hotelfachschule geworden. Bin danach ganz schnell ins Ausland gegangen, weil mir klar war, Sprachen sind wichtig, andere Kulturen kennenzulernen für meinen Job. Ich wusste dann relativ schnell, mein Ziel, ich muss Generaldirektor werden, oder ich möchte Generaldirektor werden, so schnell wie möglich in einem Hotel. Habe ich dann auch ganz gut geschafft bei Sheraton, relativ schnell. Bin dann da, habe dann in Amerika mein Hotelfachschulstudium weitergemacht. Und ja, die Reise war dann so, dass ich in was war das eigentlich? 7 oder 8 verschiedenen Ländern gelebt habe, von Mexiko, New York, Paris, Brüssel etc. und dafür unterschiedliche Hotelkonzerne gearbeitet habe, als Generaldirektor, Regionalmanager für Sheraton zum Beispiel, bei Kempinski, Pestana Hotels aufgebaut in Portugal und so. Und weil mich das immer fasziniert hat, mich haben immer Menschen, sehnen sich ja auch nach Begegnungen von Mensch zu Mensch, und das kann speziell die Urlaubshotellerie in den Hotels ja täglich erzeugen und anbieten. Und das hat mich immer irgendwie gereizt, auch zu gestalten. Und ich habe halt gemerkt und auch sehr gelernt, was ich denke heute oft sehr viel zu kurz kommt, auch in den heutigen Diskussionen im täglichen Leben. Ich habe gemerkt, als ich ins Ausland gegangen bin, so früh, und unabhängig natürlich zu der Zeit noch, dass niemand auf einen wartet, ne, wenn man hinkommt, sondern man muss sich einbringen, man muss sich einfügen in die Kultur, akzeptieren, die Lebensform der Länder etc. Und das vermisse ich heute umgekehrt auch so ein bisschen in unseren Ländern. Aber das wurde mir relativ schnell klar, keiner wartet auf einen, man muss sich schon einbringen. Und das hat mich sehr geprägt auch, glaube ich, denn seht ihr heute auch, innovative und den Nerv der Urlauber treffende Konzepte kreieren kann ja nur wer, der unterschiedliche Lebensstile und Wertesysteme kennt und aus diesen Erkenntnissen heraus dann Idealtypen und Angebote formt. Also, und das habe ich da auch, glaube ich, mitgenommen bis heute rein. Und deshalb ist die Verbindung natürlich sehr schön. Ich habe natürlich das Privileg gehabt und auch bekommen und mir erarbeitet, dass ich sowohl in der Business-Hotellerie, und ich glaube, da bin ich ziemlich der einzige Manager auf der Welt, glaube ich, hat irgendjemand mal gesagt, weiß ich nicht, aber es war mir nicht so wichtig, aber der Business-Hotellerie gemacht hat, Leisure, also Urlaubshotellerie, Club-Hotellerie, war ja mal CEO von Robinson und dann auch noch eine Kreuzfahrtgesellschaft geführt hat und dann auch noch bei einem Marktpartner-Veranstalter, bevor ich zur der Touristik kam, lange Zeit gearbeitet habe. Und das hat mich schon geformt, zeigt aber auch, dass ich immer eine große Affinität zur Touristik hatte und speziell zur Hotellerie.
Ja, vor allem auch eine Offenheit, ne? Also ich finde das Beispiel so schön, was du
Ja.
sagst. Man muss auch irgendwie, gerade wenn man irgendwo auch hinkommt, dann sollte man ja, so wie es in den Wald hineinschallt, so kommt es dann auch irgendwie auch heraus, ne? Und gerade im Hotel finde ich das so wichtig, da ist man ja Gastgeber. Und wenn man wirklich ganz konkret reingehen, wenn ich dann in ein Hotel komme und werde da freundlich begrüßt und bin auch selber freundlich, dann ist ja das Hotelpersonal auch entsprechend zu mir. Und wenn ich da irgendwie patzig als Gast zum Beispiel ins Hotel komme, dann sind die zwar immer noch freundlich, denken aber natürlich auch vielleicht, behaupte ich jetzt einfach mal, na super, was kommt denn da für ein schwieriger Kandidat? Die gibt es natürlich auch, aber das ist ja immer so ein Geben und Nehmen, finde ich. Aber diese Rolle des Gastgebers im Hotel, finde ich, sowas Ähnliches sind wir ja hier auch sehen, in unserem Podcast, wir sind ja auch Gastgeber. Ja, da ist es natürlich, das finde ich eine total interessante Rolle. Deswegen ja, gehe ich da sehr, sehr mit einher, was du gesagt hast. Und das finde ich auch cool. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch viele Menschen, ich gehöre zum Beispiel dazu, ich wurde auch schon häufiger gefragt, kannst du dir vorstellen, mal wie Udo Lindenberg in einem Hotel zu leben? Habe ich gesagt, sofort. Manche sagen natürlich komplett nein, aber ich gehöre dazu. Vielleicht, Karl, wie ist das bei dir? Würdest du auch?
Ja, genau. Gemacht,
würdest du
also,
genau, da wollte ich jetzt drauf hinaus.
Dass das dein Wunsch ist oder dein Traum, kann ich nachvollziehen. Hat auch Schattenseiten, kann ich dir auch sagen. Also ich habe ja, ich weiß gar nicht, über 20 Jahre lang in Hotels gelebt. Beispiel Udo Lindenberg ist gut. Ich kenne Udo Lindenberg auch, der in Hamburg ja im Hotel lebt seit vielen Jahren, das Rundum-Sorglos-Paket dort hat. Und das ist auch das Privileg, das man hat, wenn man Living-In hat. Es ist ja nicht so, dass man, wenn man Generaldirektor ist im Hotel, ja alle immer Living-In haben, wie man so schon sagt, im Hause wohnen kann und die Vorteile das hat. Es hat natürlich Vorteile, wenn du im Hause lebst. Du hast eine Rundumversorgung, du bist sehr nah am Kunden, du bist sehr nah an deinen Mitarbeitern. Aber man muss sich auch immer vor Augen führen, man ist auch täglich 24 Stunden lang Vorbild.
Ja.
Und man ist nicht anonym die ganze Zeit, man muss darauf sehr achten. Ich habe das immer sehr ernst genommen, war mir des Privileges bewusst, wenn man im Hotel wohnen konnte, weil man natürlich viele Annehmlichkeiten hat, aber auch ständig erreichbar bist. Ne? Also das ist dann schon auch so, dass man um 4 Uhr morgens angerufen wird, wenn irgendwas ist oder so. Aber ja, das hat schon sehr viele Vorteile und man kann sich an dieses Leben gewöhnen. Und ich kann mich erinnern, als ich dann innerhalb meiner Karriere dann eben die nächsten Stufen erklommen habe. Und damals weiß ich noch, als ich aus Portugal, wo ich ja die Pestana Hotelkette aufgebaut habe, nach Hannover kam, zu einem Marktpartner und CEO von Robinson. Da habe ich das erste Mal seit, weiß ich nicht, 20 Jahren privat gelebt. Und das war ganz nett, als dann das erste Mal ich gemerkt habe, oh, ich habe jetzt einen Kurzschluss irgendwo. Mein technisches Verständnis als Elektriker ist da begrenzt. Im Hotel hast du halt jemanden angerufen. 3 Minuten später war das erledigt. Da bin ich mal zuerst mal durchs Haus einen halben Tag und habe gesucht, um dann jemanden anzurufen. Und das sind so kleine Dinge, wo du dann im Leben ankommst und gleichzeitig auch merkst, zum Beispiel, oh, ich habe eigentlich ganz gut verdient. Jetzt komme ich nach Deutschland zurück. Ja, verdient besser. Aber Ende des Monats habe ich gemerkt, da bleibt viel weniger übrig, weil kann Miete bezahlen, Strom bezahlen, das zu tun. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber insgesamt ist es natürlich schön oder war für mich immer schön, im Hotel zu leben, weil ich auch extrem viel mitnehme immer. Und mir war immer ganz, ganz wichtig, nahe auch am Kunden und am Gast zu sein. Das ist ja auch das Schöne an unserem Job, dass man so viel mitnimmt, hat aber auch den Nachteil, dass du permanent halt erreichbar bist. Ne? Das ist auch so. Aber ja. Für mich hat immer zusammengehört, Qualitätsmanagement und Emotionsmanagement gehören für mich zusammen und da passt das auch mit rein. Ne? Und also du kannst es ja noch versuchen, wenn du willst.
Genau. Und vielleicht bin ich ja dann auch nicht der General Manager des Hotels, sondern einfach nur jemand, der dann dort übernachtet und werde nicht morgens um 4 angerufen.
Du möchtest einfach nur als Star dort leben.
Ja, das wäre okay. Das wäre okay.
Aber der Karl hat was gesagt, was ich auch noch vielleicht ganz wichtig finde, so auch als Unterschied. Wenn man jetzt in einem reinen, ich sag mal, Business-Hotel oder wo die Mehrheit der Gäste halt aus Geschäftsreisen Gründen dort sind und Menschen, die wirklich Leisure-Freizeit oder sogar Club erleben, wollen. Da ist man dann als Hotelmanager nochmal oder auch als Mitarbeiter, der im Hotel lebt, falls das so sein sollte, nochmal ganz anders involviert, weil dann hört es ja eben nicht, ich sag mal, mit dem normalen operativen Betrieb auf, sondern geht es auch ins Privatleben, an die Bar und so weiter. Also das sollte man sich schon überlegen. Und Karl, bei dir sind ja die Grenzen dann irgendwann verschwommen beziehungsweise dann klarer in Richtung Freizeithotellerie geworden. Und die Gäste, diese verschiedenen Menschen, die Urlaub machen, sag's jetzt mal ganz ehrlich, ist der Urlauber an sich anspruchsvoller und doch noch ein bisschen, ja, sagen wir mal, schwieriger zufriedenzustellen wie ein Geschäftsreisenkunden. Kannst du das in zwei Sätzen sagen, dass dem so ist, oder ist das alles sehr hybrid, sehr komplex?
Zwei Sätzen nicht, aber vielleicht in fünf. Die Frage ist extrem berechtigt. Zuerst mal muss man sich mal vor Augen führen, wo kommt denn der Unterschied, der grundsätzliche Unterschied her eines Business-Gastes, also eines Geschäftsreisenden zum Beispiel, oder jemand, der kurz mal in eine Stadt für ein Erlebnis fährt, also Städtetourismus macht etc. Der große Unterschied ist in der Regel schon die durchschnittliche Aufenthaltsdauer. Das heißt, wenn du geschäftlich unterwegs bist, ich merke das ja bei mir selbst, ich bin 100 Tage im Jahr unterwegs und erlebe da natürlich immer wieder was Neues, was sehr spannend ist, aber oft ist man nur eine Übernachtung im Hotel oder maximal zwei Übernachtungen. So, was ist da wichtig? Also für mich wichtig zum Beispiel, für andere vielleicht nicht ganz so. Aber ich will einen schnellen Check-in, ich will einen schnellen Check-out, ich will ein gutes Bett, wo ich gut schlafen kann, brauche ein ruhiges Zimmer und ich will freundliche Menschen um mich herum haben, weil ich meistens zum 11 Uhr am Abend irgendwo ankomme, aus dem Flieger steige und schon ewig unterwegs war und brauche niemanden, der mir dann um 11 Uhr nochmal erklärt, wo die Minibar steht oder wie die elektrische Fernseher angeht. Also die Thematik ist der Unterschied der Aufenthaltsdauer. Das heißt, Top-Frühstück dann noch zu haben, das ist es eigentlich. Wenn das funktioniert im Business-Hotel, dann ist schon viel gewonnen. Im Urlaubshotel hast du ja in der Regel, sagen wir mal, 7 Tage Aufenthalt oder mehr. Das heißt, der Spannungsbogen der Erwartung und auch der Emotion ist ja ganz ein anderer. Ich habe das mal marketingmäßig analysieren lassen vor vielen Jahren, weil ich mir gedacht habe, was geht denn in einem Urlauber vor? Ich habe da mich als Beispiel genommen, um irgendwo eine Absprungbasis zu haben mit den Menschen, die ich das diskutiert habe, und habe gesagt, wenn ich Urlaub habe, mit der begrenzten Urlaubzeit, die ich habe, dann passiert mir immer Folgendes. Ich komme an im Hotel und ich sage jetzt mal, ich habe die Möglichkeit, 14 Tage Urlaub zu machen. Das ist bei mir sehr, sehr gering, diese Möglichkeit. Aber ich habe sie. Dann was passiert denn bei mir? Und ich habe immer gesagt, vielleicht prüft ihr das mal, ob das anderen Menschen auch so geht. Und zwar die ersten 2, 3 Tage brauche ich immer, um mich überhaupt mal zu lösen von dem ganzen Zuhause, den ganzen Sorgen, dem Druck im Job, die Thematik. Dann beginnt, dass du, wenn du mit deiner Family reist, das erste Mal ja wieder 24 Stunden zusammen bist. Das ist auch schon manchmal eine Herausforderung, weil das kennt man ja sonst nicht. Ne? Also Kids haben was zu sagen, man selber nicht, all diese Dinge. Also das ist auch ein Spannungspunkt. Also dann kommt die Phase, wo man sich erholt. Man ist angekommen, man kennt sich schon ein bisschen aus, man kennt die Umgebung, man beginnt zu genießen und loszulassen. Und dann 2, 3 Tage vor Abreise geht's mir immer so, denke ich schon immer, was erwartet mich? Was erwartet mich im Geschäft? Was ist zu Hause? Habe ich das vergessen? Welche Rechnung liegt am Tisch? Und das habe ich mal versucht, mit meinem Team durchzuarbeiten. Und daraus kam zum Beispiel die Einstellung in so einem Urlaubsprogramm, die ersten Tage nichts Schwieriges dem Kunden zu spielen oder vorzugeben. Also keine schwere Kost, im Entertainment keine dramatischen Dinge, sondern lustige, aufhellende Dinge, Sportangebot, nicht gleich das Massive, sondern auch locker. Dann eintauchen in die nächsten Tage, Urlaubsformen wirklich zu bedienen, Entspannung, gute Zeit zu haben, eine gute Stimmung zu erzeugen und dann auch hinten raus genauso wieder immer dran denken, was im Kopf der Gäste vorgeht. Und das habe ich dann in Konzepte schreiben lassen und habe gemerkt, hoppla, es gibt da auch noch ein paar andere, die so empfinden und gedacht haben, wie ich das selbst mit meinem Team gedacht habe. Und darauf haben wir uns dann zum Beispiel der Clubhotellerie sehr genau konzentriert und dasselbe machen wir jetzt hier auch bei der Touristik mit unseren Hotelmarken, wo ich das Wissen da versuche mit einzubringen.
Ja. Oh, super wertvoll. Also so wertvoll, dass dieses Wissen da ist und dass es auch in verschiedene Marken, also eben verschiedene Philosophien, da reden wir in der zweiten Folge noch drüber, einfließt. Das kann man nicht oft genug sagen. Es gibt nicht viele, die dieses komplexe Wissen haben oder diese Erfahrung. Wenn du jetzt sagst, ihr habt quasi den Urlaub, den zweiwöchigen Urlaub kreiert oder optimiert in dem Fall, wie ist das für dich persönlich, wenn du jetzt in eins eurer Hotels der Tour Hotelsparte fährst? Achtest du anders heutzutage auf diese Themen oder hast du quasi immer noch die gleiche Checklist?
Also ich habe an mich selbst mal den Anspruch gehabt und habe ihn immer noch, dass ich versuche, irgendwo, egal wo ich bin, immer was mitzunehmen. Immer aus dem Prinzip heraus, manchmal besser gut kopiert als schlecht erfunden. Also wenn ich was Gutes sehe, nehme ich das mit, denke mir immer, oh, das haben andere besser gemacht, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Diskutiere das alles immer mit meinen Teams, denn ich bin absolut davon überzeugt, dass man alleine nichts bewegen kann, sondern dass man gute Leute braucht, kreative Leute, denen man Freiraum geben muss zu gestalten. Und ich nehme für mich auch in meinem fortgeschrittenen Alter in Anspruch, dass ich das Wissen, was ich habe, gerne weitergeben möchte. Aber nicht um einzugrenzen, sondern um den Menschen die Möglichkeit zu geben, vielleicht aus meiner Erfahrung zu lernen und darauf aufzubauen und ihren eigenen Weg zu gehen. Denn ich meine, ihr wisst das ja auch aus dem täglichen Leben, man probiert oft mal fünfmal gewisse Dinge, sie funktionieren nicht. Man gibt sein Wissen weiter, der Neue nimmt das Thema wieder an und auf einmal funktioniert es, weil eine andere Herangehensweise ist. Ne? Ja. Das ist so, wie ich auch immer sage, die älteren Menschen sind vielleicht langsamer, aber die Jungen aber die können im Vergleich zu den Jungen die Abkürzung und damit gleicht sich das alles wieder aus. Ne? So, also ich glaube halt, dass man sich heute anpassen muss, wie du auch richtig gesagt hast. Der Anspruch der Menschen, glaube ich, das sehen wir uns allen, die uns auch zuhören, ist heute, es ist so mehr, es gibt so mehr vom Haben zum Sein, Freiheit, Vielfalt, Zeit, Erlebnisse werden immer wichtiger. Dann die Alterspyramide, ne? 60 ist 70, 80 ist heute 70, 70 heute 60, 60 ist 50, da bewegt sich viel. Und Menschen kaufen in der Hotellerie ja heute vorher keine Produkte, sondern sie kaufen, oder ich meine eben, kaufen oder wollen Anerkennung, Sehnsüchte, Identifikation, Gemeinschaft. Was habe ich ganz persönlich davon? Und ich sage immer, wir verkaufen heute keine Betten, wir verkaufen Erlebnisse und Emotionen.
Ja, absolut. Und eine Währung, in der man das dann hinterher rechnen kann oder woran wir als Urlauber, als Fans von Hotels, von Urlaub machen überhaupt, sehen, dass das funktioniert, sind ja Wiederholer, sind ja Stammgäste. Genau. Ich finde da dann die ersten Tage, die du vorhin berichtet hast, dass man sich erstmal zurechtfinden muss auch so ein bisschen, die fallen dann weg. Also ich glaube, jeder, der schon häufiger in einem Hotel war, dem geht es so, dass er da schon schneller wieder runterkommt, oder? Wie siehst du das? Ist also ein Wiederholer ist im doppelten Sinne gut.
Ja, definitiv. Also es ist aus mehreren Gründen gut. Erstens mal, den Gast, den ich heute schon gewonnen habe und der heute schon in unseren Hotelbetten schläft und sich bewusst für uns entschieden hat, den zu halten, ist erheblich billiger oder günstiger, als einen Neukunden zu gewinnen. Neukunde zu gewinnen, kostet mich ja im Marketing, im Vertrieb, in all diesen Dingen ja viel mehr Geld. So, erst, das ist einer der Hauptgründe, um sich vermehrt um die Kundenbindung zu kümmern. Darum gibt es ja auch Kundenclubs und all das, was man in die Richtung macht. Das zweite ist, was ich sehr wertvoll empfinde, ist ja auch das Feedback dieser Menschen. So, und wenn man dran denkt, dass ja 70% in etwa des Urlaubserlebnisses, des Urlaubsvergnügens über das Hotel entsteht. Ne? Also das Hotel kreiert ja eigentlich dein Urlaubsgefühl oder Urlaubserlebnis. Ich sag mal, natürlich bevorzugt man die oder die Airline, mit der man Urlaub fliegt. Ich hoffe, viele bevorzugen unsere DR-Gruppe oder DR-Reiseveranstalter als bevorzugten Partner für die Urlaubsbuchung etc. Aber im Endeffekt sind wir Hoteliers dafür verantwortlich und unsere Teams draußen, dass der Kunde, also wir sorgen dafür insgesamt über den Vertrieb, dass er zu uns kommt, aber das Hotel und die Hoteliers und die Teams draußen sorgen dafür, dass er wiederkommt oder bleibt.
Ja. In welchen Hotels bist du Stammgast, Karl? Privat oder auch beruflich?
Also ja, ich habe gar nicht so die fixen Hotels, da ich ja beruflich ja sehr chamäleonmäßig unterwegs sein muss. Mhm. Ich gehe halt gerne in Hotels, wo ich merke, der Kunde steht im Mittelpunkt des Denkens. Man gibt sich Mühe, man muss nicht ständig. Ich habe gerade vorgestern erst erlebt, ich habe im Hotel eingecheckt und ich war in dem Hotel, glaube ich, schon, ich musste mindestens 2 Mal im Jahr hin.
Ja.
Und ich habe festgestellt, außer dass sich die Mitarbeiter am Empfang verändert haben, hat sich da nie was verändert in diesem Hotel. Also ich würde da normalerweise nicht hinfahren, weil die Speisekarte ist dasselbe seit Jahren, die Hardware ist dasselbe seit Jahren, aber es gibt am Empfang und im Restaurant 2, 3 Leute, die sind schon lange da. Und ich musste ehrlich sagen, deswegen fahre ich hin und weil die Location sich anbietet. Sonst würde ich da nicht mehr hinfahren. Mhm. So, und das zeigt ja auch, ich sage immer noch, ihr kennt ja die Diskussion heute mit Hightech, überall Hightech, Hightech. Ja, muss sein. Aber ich sage immer, High Touch ist viel wichtiger als Hightech.
Ja.
Der Mensch.
Der Mensch.
Der Mensch.
Der Mensch im Mittelpunkt, ja. Ja, toll. Genau. Also auf meinem Skript für unsere erste Folge, du bist ja noch für eine zweite da und auch mit Anbetracht der Zeit. Also wie gesagt, meine Fragen sind jetzt eigentlich, wir haben, was ein gutes Hotel ausmacht, hast du gesagt. Ich nehme vor allem mit ganz viele Sachen, aber ein Wort, was mir hängen geblieben ist, ist Emotionsmanagement. Finde ich einen wunderbaren Begriff, ja, den du hier rausgehauen hast, der auch das kennzeichnet für das, was du lebst. Und ich glaube, damit können wir in Teil 2 überleiten und da kümmern wir uns um die Hotelbrands, die ihr ja bietet bei der Tour und vielleicht auch für wen sie geeignet sind. Ne? Wir haben ja auch über Zielgruppen schon kurz gesprochen. Ja,
ja, sehr gerne.
Hören wir uns zum zweiten Teil am Donnerstag wieder. Wunderbar.
Vielen Dank. Danke euch. Weiterhin viel Erfolg.
Ciao.